SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Pascal Fournier, guten Tag. Die Kehrtwende kam gestern Nachmittag sozusagen mit quietschenden Reifen. Auch Deutschland setzt die Corona-Impfungen mit dem Präparat von AstraZeneca aus. Der Grund? 7 Fälle von Hirnvenenthrombosen, die vielleicht mit dem Impfstoff in Zusammenhang stehen. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach heute Morgen bei den Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk nicht begeistert vom Impfstoff.
Also hier gibt es nicht wirklich ein falsch oder richtig. Ich gehe davon aus, dass die europäische Zulassungsbehörde wahrscheinlich die weitere Nutzung des Impfstoffes empfiehlt, weil das Risiko zwar eine schwerwiegende Komplikation betrifft, aber die Größenordnung wahrscheinlich nicht ausreicht, um den Impfstoff auszusetzen. Man kann das aber auch anders entscheiden und daher ist es ausdrücklich keine Kritik an der Entscheidung zum Beispiel von Jens Spahn. Ich hätte es allerdings also besser gefunden, wir hätten den Impfstoff nicht ausgesetzt. Weil der Schaden, der jetzt entsteht, in das Vertrauen des Impfstoffes ist immens.
Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach heute Morgen. Er hat gesagt, man kann das Ganze auch anders sehen. Das tut beispielsweise die CDU-Gesundheitsexpertin Karin Mark. Sie sagte heute Morgen im SWR-Interview auf die Frage, ob der Impfstopp richtig ist.
Ich denke ja. Stellen Sie sich umgekehrt vor, es passiert dann irgendetwas. Und wir hätten das gewusst oder vermutet und nicht gestoppt, dann wäre das Vertrauen der Bevölkerung in das Impfen schlechthin dahin. Es würde sich niemand mehr mit AstraZeneca impfen lassen. Deswegen ist es besser, jetzt die Vorsichtsmaßnahme einzuläuten, zu überprüfen und dann mit gutem Gewissen sagen können, jetzt sind wir sicher, dass das nicht mit dem Impfen zusammenhängt und deswegen können wir in aller Ruhe weiter impfen.
CDU-Gesundheitsexpertin Karin Mark heute Morgen im SWR-Interview. Im vergangenen Jahr hat Deutschland 41% weniger Treibhausgase ausgestoßen als im Vergleichsjahr 1990. Das hat Bundesumweltministerin Schulze heute Vormittag in Berlin bekannt gegeben bei der Präsentation der jüngsten Klimabilanz. Die SPD-Politikerin wirkte durchaus zufrieden und gut gelaunt und das nicht ohne Grund.
Das bedeutet auch, Deutschland hat sein Klimaschutzziel doch noch erreicht. Die Corona-Pandemie hat natürlich einen Einfluss auf die Emissionsdaten des letzten Jahres, das ist klar. Aber Katastrophen und Wirtschaftskrisen, die ersetzen eben keine geordnete Klimapolitik und keinen nachhaltigen Umbau unserer Volkswirtschaft. Und daher ist es mir ganz besonders wichtig, dass strukturelle Veränderungen erreicht wurden. Und da zeigen die Zahlen ganz eindeutige Trends, die auch nach dem Ende der Pandemie fortwirken werden.
Anschließend dröselte Schulze das Erreichte nach den einzelnen Bereichen auf. Zufrieden ist sie nach eigenen Angaben mit den Fortschritten im Energiesektor. Hier verwies sie unter anderem auf einen Rückgang der Kohlennutzung. Auch in der Abkehr der Industrie von der Kohlestoffwirtschaft tut sich laut Bundesumweltministerium einiges, ebenso im Verkehrssektor. Dagegen gab es im Gebäudebereich keine nennenswerten Verbesserungen. Und über die Landwirtschaft sagte Schulze diplomatisch, der Trend gehe in die richtige Richtung. Was richtige Richtung konkret heißt, darüber berät heute die sogenannte Zukunftskommission Landwirtschaft. Mit dabei sind unter anderem Bundesumweltministerin Schulze, Bäuerinnen und Bauern und auch Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner. Deren Plan, im Zuge der EU-Agrarreform 20% der europäischen Subventionen für die Landwirtschaft an höhere Umwelt- und Klimaschutzbemühungen zu koppeln. Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Elisabeth Friesen, sagte dazu heute im SWR-Interview:
Das ist genau der richtige Ansatz, aber das ist überhaupt nicht weitreichend genug. Wir Bäuerinnen und Bauern müssen Geld dafür bekommen, wenn wir das Wasser schonen, wenn wir unsere Tiere auf die Weide bringen, wenn wir das Klima schützen oder wenn wir einen vielfältigen Ackerbau haben. Und deswegen ist meine Forderung, dass wir innerhalb der nächsten 10 Jahre alle Zahlungen an konkrete Maßnahmen für das Gemeinwohl knüpfen und dass wir damit heute beginnen und das dann schrittweise ausbauen. Wir brauchen auch eine Perspektive, dass wir als LandwirtInnen Teil der Lösung für Klimaschutz, für Artenschutz, für Wasserschutz und für Bodenschutz sind.
Elisabeth Friesen, die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, heute im SWR-Interview.
Fokus Südwest.
Seit heute ist Tübingen ganz offiziell Corona-Modellstadt. Und zwar, weil Theater, Konzerthäuser, Außengastronomie, Kinos und Museen öffnen dürfen und oder Veranstaltungen anbieten. SWR-Reporterin Sarah Beschorner.
Laut Stadt müssen Gäste belegen, dass sie getestet sind oder vor Ort unter Aufsicht einen Schnelltest machen. In der Tübinger Innenstadt gibt es 6 Teststationen. Wir koppeln die weiteren Lockerungen an verpflichtende Schnelltests, teilt Oberbürgermeister Palmer mit. Ziel der Modellstadt ist es, Erfahrungen zu sammeln, wie sich das Konzept gerade in Zeiten erhöhter Inzidenz auf die Zahl der Corona-Neuinfektionen auswirkt. Das Modellprojekt ist bundesweit das einzige seiner Art. Es soll mindestens 3 Wochen dauern.
Auf Tübingens Straßen ist die Resonanz auf das Modellprojekt Öffnen mit Sicherheit überwiegend, aber nicht nur positiv.
Ich glaube, dass der Tübinger Weg gut ist und das gerade im Leben wieder ein bisschen zur Normalität verhilft, auch wenn es erstmal mit viel Aufwand und Testen verbunden ist.
Ich würde ganz gerne mal wieder in ein Museum gehen oder so, was angucken.
Ich würde tatsächlich ganz gerne mal wieder in eine Bar gehen.
Einerseits gut, dass es mal irgendwo ausprobiert wird, aber andererseits sind natürlich die Inzidenzzahlen überall wieder am Steigen und weiß ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist.
Also wenn die Inzidenz dann nicht steigt, ist natürlich toll.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt in der aktuellen Situation das überhaupt nutzen würde.
Stimmen von Tübinger Bürgerinnen und Bürgern. Über den AstraZeneca-Impfstopp haben wir schon gesprochen. Der ist an sich natürlich schon mal gar nicht hilfreich für den Fortgang der Impfkampagne. Zusätzlich und verschärfend kommt aber hinzu, zeitgleich steigen die Infektionszahlen. Es pressiert also umso mehr beim Impfen. Immer mehr Kreise in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz müssen wegen steigender Inzidenzen die sogenannte Notbremse bei den Lockerungen ziehen. Mit Mainz und Mannheim sind auch 2 Großstädte darunter. Der Mannheimer Oberbürgermeister Kurz, zugleich auch Präsident des baden-württembergischen Städtetags, sagte heute im SWR-Interview zur Notbremse:
Die ist ja schon in Kraft seit heute nicht durch uns, sondern automatisch durch die Rechtsverordnung des Landes. Das betrifft natürlich eine Reihe von Dienstleistungen, körpernahe Dienstleistungen, wie auch den Handel. Also über diese Regelungen müssen wir dringend auch noch einmal reden. Die treiben auch tatsächlich viele Menschen auch in eine Frustration, in einen tiefgründenden Ärger und Unverständnis. Also da sind wir wirklich auch mit dem Mechanismus und mit den Regelungen im Detail auch nicht glücklich. Aber das geht nicht nur uns so in Mannheim, sondern das geht vielen Städten so.
Der Mannheimer Oberbürgermeister Kurz, heute im SWR-Interview zur Notbremse in seiner Stadt. Karlsruhe ist erneut zur fahrradfreundlichsten Großstadt Deutschlands gewählt worden. Auch andere Städte in Baden-Württemberg schnitten beim Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC gut ab. Rheinland-Pfälzische Städte dagegen landeten eher auf den hinteren Plätzen. Aus der SWR-Umweltredaktion Dominik Bartoschek.
Gute Noten für das Radwegenetz und die Erreichbarkeit der Innenstadt. Nur 2 von zahlreichen Kategorien, bei denen Karlsruhe punkten konnte. Top-Platzierungen auch für Freiburg im Breisgau, Heidelberg und Konstanz. Am anderen Ende der Skala ebenfalls 2 Städte aus dem Südwesten. Pforzheim und Koblenz schaffen es unter die 5 fahrradunfreundlichsten Großstädte bundesweit. Mainz, Ludwigshafen oder Trier landen nur im Mittelmaß. Auch Ingelheim im Kreis Mainz-Bingen, sonst ganz vorne mit dabei, rutschte in diesem Jahr um mehrere Plätze nach hinten. Insgesamt zeigt der Fahrradklimatest eine hohe Unzufriedenheit der Radfahrer. Über 2/3 der Befragten fühlen sich im Straßenverkehr nicht sicher. 8 von 10 Befragten bemängeln, dass die Radwege in ihrer Stadt oft zu schmal seien. Kritisiert wird auch die fehlende Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen.
Und sonst so?
Etwas mehr als 400 Jahre ist es her, dass die ersten weißen Siedler, die legendären Pilgrim Fathers, an der US-Ostküste landeten. Demnächst, am 4. Juli, feiern die USA ihren 245. Geburtstag. Sehr viel länger als die Weißen waren natürlich die nordamerikanischen Ureinwohner da. Wie lange, das weiß keiner so genau, aber wir sprechen da natürlich von Tausenden von Jahren. Aber erst jetzt, 245 Jahre nach Staatsgründung, bekommt erstmals eine Native American einen Ministerposten in Washington. Deb Haaland, 60 Jahre alt, Angehörige des Laguna Pueblo-Stamms aus New Mexico, ist die neue US-Innenministerin. Und sie hat sich einiges vorgenommen. Aus den USA, Katrin Brandt.
Die neue Innenministerin will helfen, Joe Bidens Klimaschutzplan umzusetzen. Sie will die amerikanische Natur vor der Zerstörung durch die Öl- und Gasindustrie bewahren. Und sie will die Interessen der Native Americans, der Ureinwohner, in Washington zu Gehör bringen. Den Republikanern war das alles zu links. Nur 4 von ihnen unterstützten bei der Abstimmung im Senat die neue Ministerin. Für die Demokraten und viele Stämme der Native Americans hingegen ist Deb Haalands Wahl ein historisches Ereignis und ein großer Schritt in Richtung Gleichbehandlung.
Übrigens sollte man der Vollständigkeit halber erwähnen, Haaland ist kein typischer Name unter den Native Americans. Der Grund: der Vater der neuen US-Innenministerin ist Norweger.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.